Hallo? Hallo? Hallo?
Real Talk über nichts. Der mental-muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha.
Guten Morgen, ihr kleinen Wesen. Es ist ein neuer Tag. Es ist ein neuer Montag. Und das heißt wieder, Real Talk über nichts ist am Start. Und wir freuen uns des Lebens. Draußen scheint keine Sonne. Und in Bochum herrscht Bombenstimmung. Also ich find's ganz geil. Grisha, wie geht's denn dir? Ach ja, ich heiße Mimi, das ist Grisha und wir sind die Moderatorin mit diesem
Podcast. Bla, bla, mein Gott, die kennen uns doch alle. Pass mal auf, Mimi. Mein erstes... Das ist so dumm, ne? Es ist wieder Montag. Ich so, hä? Ist heute Montag? Hä? Oh Gott, bin schon wieder mit den Tagen durcheinander gekommen. Es ist doch gar nicht Montag. Ach so, wenn wir das hören, ist es Montag.
Ich wollte einmal professionell sein.
Ja, es ist auch richtig. Und dann kommt mein komisches Gehirn da wieder zwischen. Stichwort Bombenstimmung. Überleitung des Todes hier von der lieben Mimi. Bei uns ist gerade Bombenwarnung. Um mich herum werden gerade Wohnungen evakuiert, just in diesem Moment. Ich bin aber nicht bedroht. Da kann ich euch schon mal Entwarnung geben. Also wenn ihr einen Knall hört, ist das bei euch, nicht hier. Und zwar wurde eine Fliegerbombe in der Bochumer Innenstadt gefunden. Ich habe das auch gar nicht mitgekriegt. Meine Schwägerin hat mich nur gerade eben angerufen. Die ist nämlich in dem Sprengradius oder wie auch immer, in dem Evakuierungsradius mit ihrer Wohnung. Und hat aber gerade Elternsprechtag. also sie ist Lehrerin. Also ja, genau. Auf jeden Fall. Und sie muss jetzt ihre Wohnung verlassen und hat angerufen, um zu fragen, ob sie bei uns Unterschlupf finden kann, weil wir gerade so an der Grenze sind, die nicht evakuiert werden müssen. Und ja, das heißt, an alle Zaubermäuse da draußen, wenn ihr eine Klingel hört und ich mal kurz weg bin, ist es diesmal nicht der Paketbote, der war schon da, sondern es wird meine Schwägerin sein, die dann von hier aus, also aus dem Nachbarraum, den Elternsprechtag fortführen wird. Auch das ist Elternsprechtag in Corona-Zeiten.
Ey, das ist doch richtig witzig eigentlich, dass du gerade so an der Grenze bist, die nicht gefährdet ist, in die Luft zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen Schiss hätte oder ob es mir einfach egal wäre, aber irgendwie ist es auch spannend.
Ich finde es mega geil.
Hast du schon öfter so Bombenentschärfungen oder so erlebt? Es gab mal, das weiß ich noch. Also ja, stimmt, du warst ja an der Grenze. Ich habe ja mal bei der Berliner Stadtmission gearbeitet und die ist ja in der Nähe des Hauptbahnhofes, ist ja das Hauptquartier sozusagen. Und wir hatten mal einen Termin am Hauptbahnhof mit meinen Kolleginnen und an dem Tag wurde aber eine Fliegerbombe am Hauptbahnhof bei einer Baustelle gefunden. Und das war anscheinend so ein Riesending, dass einfach alles in dem Umkreis evakuiert werden musste. Das Problem war aber, dass die Charité in dem Umkreis lag. Also wir von der Stadtmission, wir haben quasi frei bekommen, da hatten wir dann alle Bomben frei, das war ganz cool, das ging auch, glaube ich, über mehrere
Bomben
Tage.
Frei. Wir haben Bomben frei, yeah!
Erstmal Bomben Döner. Frei!
Ja. Döner Ulu Duck auf bombenfreies Nacken.
Auf bombenfrei sein Nacken. Ja, danke Hitler und Drittes Reich, dass hier noch so Sachen rumliegen lassen. Nee, ist voll gefährlich, ey. Richtig krass. Und dann haben die jetzt so lange überlegt, was die jetzt auch machen, dass sie die Charité irgendwie evakuieren. So,
nein, halt, stopp, hier einmal kurz im Ernst. Bomben sind gefährlich.
Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute denken, also eigentlich habe ich keine Angst, dass die Leute denken, dass ich Hitler gut finde. Aber ich habe schon morbides Interesse, das kann man schon sagen.
Ja, das ist schon ab und zu durchgeklungen, ja.
Ja, ich glaube auch. Oh, weißt du was? Ich habe gestern, hatte ich so einen Zoom-Call mit so Freundinnen aus der Heimat, die ich schon richtig lange kenne, ne? So ganz gute Freundinnen.
Oh, und sie sind jetzt Reichsbürgerin.
Nein, zum Glück nicht, das nicht.
Da gender ich gerne.
Nee, die sind sehr, sehr schlaue, coole Frauen. Und die Hälfte von denen promoviert und werden Doktorinnen, die sind so krass. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall die Dümmste in diesem Pack, aber das macht nichts. Dafür bin ich auch die Lustigste.
Dafür hast du mehr Konfetti im Ärmel.
Das kann gut sein. Oh, ich würde nicht mal sagen, dass ich die Lustigste bin. Aber jedenfalls hat mir die eine dann erzählt so, ah ja, Mimi, ey, ich höre jetzt immer bei euren Podcast, wenn ich so aufräume und so. Die ist nämlich schwanger, die bekommt bald ihr Baby. Ein Shoutout an Bitze. Die bekommt nämlich im Mai jetzt ihr Baby. Anfang Mai. Richtig
dann
krass.
Genieß noch die Zeit des jetzigen Aufräumens. Es wird ab jetzt nur noch schlimmer.
Ja, später kannst du es nur noch mit den Zehen oder so Sachen vom Boden aufheben, weil du immer dein Baby auf dem Arm rumträgst.
Ich meinte, wenn das ganze Babyspielzeug dazu kommt. Aber
ach so. Ich dachte, es ist, wenn man dann so, das Baby schläft so auf dem Arm und man versucht irgendwie aufzuräumen, ohne dass das Baby aufwacht.
Dann soll das der Mann bitte machen.
Ja, weil jedenfalls hat sie gesagt so, ja, und ich habe meinen Neffen und Nichten einen Podcast empfohlen. What? Und am Anfang der letzten Folge habt ihr direkt über Kröten-Gangbang geredet. Habe ich kurz überlegt, ob ich das denen so geben kann.
Ja, kommt drauf an, wie alt sie sind, ne?
Ja, kommt drauf an. Aber ist auf jeden Fall okay, glaube ich. Also, liebe gut. Kinder, wenn ihr das hört, Hitler war ein böser Mann und Bomben sind gefährlich.
Genau, Punkt. Also, oder andere Verhaltensregel, ihr dürft hier alles hören, aber nicht alles googeln, was wir gesagt haben. Das ist auch gut. Genau.
Das ist auch gut. Benutzt mal eure nicht vorhandene Medienkompetenz, um sie halt nicht einzusetzen.
Genau.
Ja, aber das war richtig krass.
Was da für Bilder rauskommen, wenn man Kröten-Gangbang googelt.
Nee, lieber nicht.
Boah. Ey, kennst du Paula kommt?
Nee. Ich kenne Lola rennt.
Ja, ein bisschen andere Sparte. Also Paula ist so eine, keine Ahnung, Pro7 Sextherapeutin oder keine Ahnung.
Aha.
Und irgendwie gibt es dann so, also keine Ahnung, die telefoniert mit Leuten mit irgendwelchen Fetischen halt und redet mit denen darüber. Und ich hatte gestern bis 23.15 Uhr noch eine Sitzung und dann habe ich danach dann halt so gedacht, so boah, jetzt einfach irgendwie berieseln lassen und sepp so durch das Fernsehprogramm und dann
so, warst du bei Paula kommt.
Ich so drüber gesäppt und dann, ich habe nicht gecheckt, was da los ist, aber es ging dann um das Fetisch, sich mit, also.
Musst du jetzt wirklich, also ganz kurz, überleg nochmal vorher, willst du jetzt Fetisch-Sachen reden? Ja. Gleiten wir jetzt in dieses Universum ab? Bist du bereit dafür oder sollen wir versuchen,
es ist ein lustiges, kein krass ekliges oder so.
Okay, dann darfst du weitermachen. Es geht darum, die Abbiegung zu nehmen.
Sich in Badeklamotten oder nackig in Kuchen zu werfen.
Oh.
Und Sahnetorte und sich mit Zuckersprengseln und Zuckersirup. Ja, das fand ich ganz interessant ist, glaube ich, das richtige Wort. Also, es war nicht ich fand es jetzt nicht verstörend oder so. Ich fand es nur interessant, dass das Menschen gibt, die das auf sexueller Ebene brauchen.
Anziehen, also so, finden, ja, echt.
Das, ach, krass. Also, ich finde das gibt, halt auch glaub ich, für alles einen so, Kink. Ja, genau. So, ja, machen wir die Kiste wieder zu.
Zu ist die Kiste. Ja, apropos zu. Hast du diese Kampagne mitbekommen von deutschen Schauspielern? Alles dicht machen? Ich weiß, ey, eigentlich müssen wir gar nicht viel darüber reden. Ich wollte nur mal kurz gesagt haben, dass wir auch am Puls der Zeit sind und wissen, dass das passiert ist.
Ich habe mein Video aber schon wieder runtergenommen. Also ihr müsst...
Ja, ich habe mich geschämt. Ich habe das sofort dann wieder runtergenommen. Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht, das Einzige, was ich dazu sagen will...
Ich habe nur mitgemacht, weil ich dachte, es geht um EU-Außengrenzen.
Oh Gott, Grisha. Oh, that's bad, that's so bad.
Entschuldigung.
Puh, lustig.
Ich habe heute Sport gemacht, ich bin auch ein bisschen high, ich bin das nicht mehr gewohnt.
Bisschen aufgekratzt. Ich wollte mal es mit Inhalt sagen, ganz kurz.
Ja, mach das doch bitte.
Darf ich das... Ja, okay. Das Einzige, was ich dazu sagen wollte, ist, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt und jetzt muss ich versuchen, den Namen richtig hinzukriegen. Von Jan Josef Liefers. Ja, ich habe es geschafft, ich sage immer den Namen falsch. Genau, der ist der Witzige, der so, naja, jedenfalls, man kennt ihn. Und ich fand jetzt die Sachen, die gesagt haben, also ich habe mir das von ihm geguckt und noch von einem, nicht so richtig lustig, nicht so richtig schlimm. Nicht so richtig cool, irgendwie hat es keinerlei Gefühle in mir ausgelöst. Deswegen hat mich das so gewundert, dass das so ein riesiges Echo verursacht hat und so eine riesige Welle. Und was ich dazu dachte, ist so, okay, wenn so ein kleines Projekt von irgendwelchen deutschen Schauspielern, die versucht haben, irgendwie was in die satirische, ironische Richtung zu machen, so ausufert, stimmt vielleicht irgendwas mit unserer Diskussionskultur nicht. Und das Zweite, was ich noch dazu dachte, ist, Tragödie plus Zeit ist Komödie. Wir befinden uns aktuell immer noch viel zu sehr in der Tragödie. Mhm. Der Faktor Zeit ist einfach noch nicht überschritten. Es ist zu früh, solche Sachen zu machen. Deswegen dachte ich so, ach komm, Leute, chill doch einfach mal, ey. Kannst du sagen, ja, war eine scheiß Idee, okay, ciao. Aber mehr muss man doch dazu nicht sagen.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, das, was die Hauptkritik ausgelöst hat, war, dass sich halt die Querdenker und die AfD auf die Aussagen, abgefeiert haben. Und dann war also, ey, guckt mal, in was für ein Fahrwasser ihr gestoßen habt, und brauchen das die Leute wirklich, die da gerade am Kämpfen und Leiden sind, dass Leute sich dann darüber lustig machen, wie es am Beatmungsgerät ist und das dann irgendwie geschmacklos machen.
Aber das haben die ja gar nicht gemacht. Die haben, Leute
man
haben
könnte das so halt alles irgendwie so verstehen, aber ich stimme dir absolut zu, dass es die Diskussionskultur einfach komplett hysterisch ist. Also es ist, also ich würde sagen, Social Media, wo das dann ja auch hauptsächlich stattfindet, oder vor allem Twitter, das ist ja die, gefühlt die Definition von Hysterie.
Mhm, so, das stimmt,
und das
schon.
Ist, oder wenn man hier über das Ding mit Luke Mockridge und wie heißt der denn, Ines Anioli, nachdenkt, so auch da, so da wurde ja kein Diskurs geführt, sondern sich einfach nur gegenseitig beleidigt und abgemahnt. Und dabei fand ich halt die Posts von ihr, aus der diese Schmutzkampagne quasi hervorging, sowas von klar und fair und nicht diffamierend und ohne Name-Dropping.
Aber ich glaube, du musst ganz kurz das erzählen, was da eigentlich gemacht wurde, weil ich glaube, dass die meisten Leute das gar nicht mitbekommen haben. Oder wenn sie es mitbekommen haben, halt nicht genau, weil man findet dazu im Internet auch nichts mehr, weil alles abgemahnt wurde.
Genau, es gibt keine Artikel mehr darüber. Und wir werden, wir sind viel zu unbekannt. Hier wird niemand abgemahnt.
Können wir ganz kurz einen Disclaimer machen? So, lieber Luke Mockridge, wir finden dich mittellustig, manchmal auch ganz witzig. Im Podcast von hier mit Christian Huber fand ich dich nett. Aber bitte mahn uns nicht ab, weil wir sagen auch nur Halbwissen, okay? Dankeschön. Du kriegst dann auch ein Geschenk von Grisha, wenn du uns nicht abmahnst, okay? Alles klar, ciao. So, jetzt darfst du.
Ich glaube auch, jetzt sind wir safe.
Ja.
Jetzt kommt die Bombe.
Okay.
Bis gleich.
Ich mach ganz kurz mal weiter, ne? Ich moderiere, was passiert. Grisha steht auf und geht zur Tür. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob seine Schwägerin sehr aufgeregt ist, ob sie schon was von der Bombe mitbekommen hat oder nicht. Jetzt warten wir mal kurz ab. Man hört im Hintergrund, dass sie sich unterhalten, aber was genau die sagen, weiß ich auch nicht. Ah, Grisha kommt zurück. Hallo, willkommen zurück. Da bist du ja wieder.
Ja, da bin ich
wieder.
Hallo,
Grisha.
Moin.
Willkommen zurück.
Ja, dann lass doch jetzt dann.
Wir wollten gerade über Luke Mockridge und die Situation reden. Du wolltest das erklären.
Genau. Von dem, was ich mitbekommen habe, geht es eben darum, dass Ines Anioli, ich kann den Nachnamen überhaupt nicht richtig aussprechen, ich hoffe, das war jetzt richtig, also in einer sehr toxischen Beziehung war, und zwar zweimal mit der gleichen Person, aber nie gesagt hatte, mit wem. Und sie da in der Hinsicht sowohl körperlich als auch psychisch schlimme bis traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und da deswegen auch ihren ursprünglichen Podcast, mit dem sie erstmals bekannt geworden ist oder weiter bekannt geworden ist, aufgehört hat. Das war nämlich ein Sex-Podcast, oder sie haben zumindest über Sex und sowas geredet. Das konnte sie dann aber einfach psychisch nicht mehr und hat jetzt einen Me-Time, heißt der, glaube ich, Podcast angefangen, wo sie sich eben auch mit der Aufarbeitung ihres Traumas beschäftigt. Und im Zuge dessen ist dann quasi rausgekommen, dass es sich um diese toxische Beziehung wohl, oder um den Mann in dieser toxischen Beziehung, um Luke Mockridge, handelte. Ja. Genau, und daraufhin entbrannte auf Twitter ein, die bekannten Mechanismen zwischen Fans, die verteidigen, und also von beiden Seiten Fanlagern, die sich gegenseitig angiften, bis hin zu wieder Diffamierungen der Frau, die ja nur Fame will über den Namen des Mannes und so weiter und so fort. Und genau, wen das noch mehr interessiert, auch über Twitter Diskussionskultur nachdenken möchte, den empfehle ich Talk ohne Gast. Die haben da vor 2-3 Wochen intensiver drüber geredet. Also jetzt nicht über sexuelle Übergriffe in einer Beziehung, das haben sie bewusst nicht gemacht, sondern über die ganzen Rahmenbedingungen und das, wie unsere Gesellschaft mit solchen Umständen umgeht. Das haben sie kritisch beleuchtet und das fand ich ganz
gut. Ich glaube, der eigentliche...
Genau, sowieso Till Reiners schätze ich sehr. Und Moritz Neumeier auch.
Wissen wir auch schon. Ich glaube, der eigentliche Skandal war ja eigentlich auch der, wie Sat.1 damit umgegangen ist, dass die gesagt haben so, ja, wir stehen komplett hinter Luke und so, dass halt nicht gesagt wird so, Opferschutz in dem Sinne so, hey, das sind jetzt Sachen aufs Tablett gekommen, wir wollen hier niemanden anschuldigen, wir klären das jetzt, Punkt. So, das hätten...
Vor allem war es ja auch gar keine öffentliche Schmutzkampagne von ihr.
Ja
eben,
sie wollte das ja gar nicht.
Sie hat ja gar nicht gesagt, ich will...
Es haben halt irgendwelche Internetspürnasen rausgefunden, dass sie zeitgleich im selben Ort Urlaub gemacht haben und immer zeitgleich dann so Sachen gepostet haben. Die haben sich nie öffentlich auch so gepostet oder sowas. Naja, ist egal. Das ist jetzt, ja, Internet und Diskussionskultur ist so eine eigene Kategorie für sich, finde ich.
Deswegen meine Forderung, wenn wir ihr hier irgendwas dicht machen, dann ist es Twitter.
Twitter dicht machen. Bist du überhaupt auf Twitter?
Nö, natürlich nicht. Aber es gibt, also ich kenne wirklich wenig Menschen, denen das wirklich was gibt.
Also ich war eine Zeit lang
also so
war
wirklich
ich auf Twitter, weil ich da echt voll gut informiert war. Ich wollte nicht mehr diese ganzen Einmeldungen so haben. Fand ich spannend, aber es ist mir auch zu anstrengend. Da sind ja nur Intellektuelle und Schreihälse, so eine Kombination aus denen ist irgendwie nervig, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe was Cooles erlebt, von dem ich dir erzählen wollte, was so ein bisschen auch diese ganze Internethysterie und all das vielleicht auch wieder in so ein richtiges Licht rückt. Oder auch, dass man so im Lockdown irgendwie ist, dass man an mangelhaften sozialen Kontakten, die man hat, oder halt einfach Mangelung an sozialen Kontakten überhaupt. Ich bin ja eBay-Kleinanzeigen-Queen, ne? Das wissen wir ja. Und ich...
Das wissen wir. Mittlerweile wissen wir das alle.
Und ich habe mir was gekauft auf eBay-Kleinanzeigen. Und zwar zeige ich dir das mal. Okay.
Entschuldigung.
Oh Gott. Ein Handstaubsauger!
Aber was hat das mit Twitter zu tun?
Das erzähle ich dir jetzt gleich. Du musst mir einfach abwarten.
Okay,
erzähl. Ich habe mir einen Handstaubsauger gekauft, weil ich hatte Bock, einen Handstaubsauger zu haben. Mich nervt, dass mein Zimmer staubt übelst schnell ein an so bestimmten Stellen. Und da habe ich gedacht, ich brauche einen Handstaubsauger. Und dann habe ich halt geguckt.
Weil Staubwischen mit Lappen keine Option ist, natürlich.
Ja.
Nee, klar.
Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen geguckt und habe bei mir in der Nähe jemanden gefunden, der das für relativ wenig Geld verkauft. Und das war dann ein Mann, der hieß Karl-Heinz. Karl-Heinz hieß der. Habe ich schon gedacht, Karl-Heinz?
Klar.
Ist bestimmt schon ein älterer Mann. Und das war einfach so süß, weil ich habe dem halt geschrieben, so, ja, hallo, ich interessiere mich dafür, ich würde das gerne kaufen, kann das auch abholen und so. Wie wollen wir es machen? Und dann hat er mir erst ganz spät am Abend dann zurückgeschrieben, so, ja, hallo, das tut mir leid, dass ich so spät antworte. Ich war den ganzen Tag in meinem Garten und ich habe kein mobiles Telefon und deswegen kann ich jetzt erst am Computer nachgucken und habe das gesehen, dass sie mir geschrieben haben. Wenn sie noch Interesse haben, dann würde ich ihnen die natürlich sehr gern verkaufen und so. Und dann hab ich schon gemerkt, so, oh, das scheint ein älterer Herr zu sein, weil er hat wirklich ausführlich auch geschrieben und so ganz nett irgendwie. Und dann hat er gesagt, am Wochenende bin ich aus familiären Gründen, ein trauriger Anlass, leider nicht in Berlin. Aber wenn ich noch warten könnte, dann könnten wir uns am Dienstag treffen. Und dann habe ich gesagt, klar, ich wünsche Ihnen viel Kraft für das, was Sie da vorhaben und so, oder was da auf Sie wartet. Und dann hat er auch so nett zurückgeschrieben, es war so ein netter Kontakt irgendwie. Und dann bin ich da hingegangen. Hab's erst nicht gefunden, kam eine Viertelstunde zu spät, hatte keine mobilen Daten, es war alles ein bisschen kacke. Und dann habe ich es aber doch gefunden, habe geklingelt und dann kam so ein ganz alter, kleiner, hutzliger Mann mit so zittrigen Händen und hat dann gesagt, ach hallo, wie schön, dass Sie da sind, kommen Sie doch rein erstmal. Und ich dann so, okay, und dann bin ich rein und dann hat er mich in sein Wohnzimmer geführt und hat gesagt, wollen Sie sich nicht setzen, wollen Sie was trinken und so. Und ich so, okay, danke, krass. Ich will jetzt nichts trinken, aber voll nett. Und der hatte ganz viele Instrumente an der Wand, so ganz besondere Gitarren. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich Gitarren waren, weil die so einen runden Dings hatten. Vielleicht war es auch eine Laute oder eine Balalaika oder sowas. Also verschiedene Saiteninstrumente. Und dann habe ich das halt angesprochen und gesagt, ja, ich war früher Musiker, aber ich habe mir dann irgendwann die Finger verletzt, hat sich so die Fingerkuppen abgeschnitten mit einer Säge. Und seitdem kann er nicht mehr Gitarre spielen und er ist auch zittrig geworden und deswegen kann er das jetzt nicht mehr. Aber sein Hobby ist jetzt, dass er in seinem Garten ist und dort immer, da gibt es im Frühling sehr viel zu tun und so. Das war so nett.
Hattet ihr dann natürlich auch ein Gesprächsthema, ne?
Ja,
sich auch wieder zwei genau. gefunden.
Und dann hat er mir den Staubsauger so vorgeführt und hat dann gesagt, ja, ich zeig Ihnen das mal. Hat ihn so ganz vorsichtig ausgepackt, weißt du, hat es sogar nochmal mit Tesa zugeklebt und so. Hat es dann so rausgeholt, hat ihn mir gezeigt, hat ihm gesagt, ja, das funktioniert auch. Das hat eine Bekannte von mir, die hat aber kein Internet. Die hat sich den gekauft für ihre Treppe, aber diese Treppe ist viel zu lang. Das ist viel zu viel Arbeit mit diesem kleinen Handstaubsauger. Deswegen, also der ist auch wirklich gut noch. Und es war so süß, weil ich saß da einfach bei ihm im Wohnzimmer. Ich dachte mir, es ist halt Corona, ich hatte natürlich eine Maske auf und so. Und er hat wahrscheinlich auch nicht so viele soziale Kontakte. Und wir plaudern da jetzt über seinen Garten und über den Staubsauger und über seine Musikinstrumente an der Wand. Und dann bin ich noch rausgegangen so und dann habe ich... Irgendwie kamen wir dann noch auf Aquarium und habe ich erzählt, ja, ich habe auch ein Aquarium und so. Und dann so, ah toll, was haben Sie denn da für Fische und so. Ach, das war einfach so übel süß. Das
ist ein richtig wohltuender Kontakt.
Ja, genau.
Ne?
Und das dachte ich.
Wir haben einfach mal wieder normal und freundlich mit sich mit einem Menschen unterhalten.
Voll und mit so einem fremden, alten Mensch einfach. Und dann dachte ich so, das liegt bestimmt auch daran, dass mir das so besonders auffällt oder so, dass ich einfach auch wirklich nicht viel Kontakt mit alten Menschen habe. Ne? Man hat halt so, also meine Großeltern sind tot, den Kontakt habe ich nicht mehr. Und jetzt hier im Haus lebt auch irgendwie keiner und so. Und ich war schon lange auch nicht mehr in der Gemeinde, da gibt es alte Menschen und so. Aber das war so ein netter Kontakt, wo ich dachte so, das rückt gerade so dieses ganze Lockdown-Gefühl, diese Schwere, dieses müde sein und irgendwie, weiß ich nicht, ausgelaugt und niedergeschlagen sein. All das rückt das gerade wieder in so eine andere Perspektive und es ist einfach nur ein Kontakt von 15 Minuten gewesen. Ja. Es war so unfassbar schön und dann habe ich auch eine Insta-Story drüber gemacht, wo ich gedacht habe, so, das müsste man eigentlich öfter machen, wenn man so Zeug auf eBay kauft oder verkauft. Wenn man merkt, es ist irgendjemand, weiß ich nicht, das ist irgendwie, fühlt sich das gut an oder so, dass man einfach auch so über Dinge schnackt so. Und nicht nur immer dieses so, ja, hier ist dein Geld und tschüss so. Weil es eigentlich so geschenkte Begegnungen im Alltag sind, die man vielleicht auch nicht mehr so häufig hat jetzt durch Corona. Es war so ein kleines Highlight für mich.
Ich finde es auch krass. Also erstmal einfach richtig schön und wohltuend zu hören. Aber dann auch das... Ich weiß nicht, ob das deutsch ist, ob das schon immer so war oder ob das in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hat. Dafür bin ich, glaube ich, auch zu jung, um das richtig einordnen zu können. Aber dass es ja schon so ist, dass man Fremden gegenüber erstmal skeptisch ist und irgendwie erstmal erwartet, also das Positive, die positive Begegnung ist ja im Grunde eine neutrale. Also ich tue so, als würde ich dich nicht wahrnehmen, du tust so, als würdest du mich nicht wahrnehmen und wir gehen einfach aneinander vorbei. Ja. Das ist ja so, ich würde sagen, das ist so der Status quo in Deutschland. Und dann gibt es immer noch so die Interaktion davon, dass jemand Augen rollt oder laut hinter einem schnauft oder keine Ahnung, wenn man nicht schnell genug die Sachen vom Band irgendwie wieder in den Rucksack einräumt. Genau, also Deutsche können sehr gut passiv-aggressiv sein, sehr gut starren und dir sehr gut durch Blicke mitteilen, was gerade alles nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es so zwischendrin so einmal im Quartal so eine Begegnung, die so unerwartet freundlich, aber eigentlich auch nicht unnormal ist. Aber
überraschend nett.
Ich war jetzt letztens einkaufen. Ja, so überraschend nett. Dann so stand ich, also war ich auf dem Weg zur Kasse und dann meinte, ach, gehen Sie doch vor, ich habe wirklich gar keinen Stress. Also gehen Sie ruhig vor an die Kasse. So, oh ja, klar, cool, danke. Nichts weiter bei gedacht. Dann räume ich so meinen Einkauf aus und dann der so, oh, ich bin gerade auch fertig mit Einkaufen. Soll ich deinen Korb noch gerade mit zurückbringen?
Wow.
Und ich so, ja, danke. Und das ist ja wirklich nicht die Welt, aber man rechnet an der Kasse einfach überhaupt nicht damit, wenn man angesprochen wird, dass es etwas positiv, freundlich, unterstützendes ist. Also ich hätte natürlich meinen Kopf auch selbst noch wegbekommen und so, das ist jetzt nicht das Ding, aber so dieses, nee, klar, super, ach komm, geh vor, ach komm, ich bring noch deinen Korb mit. Hey, ich wünsche dir eine schöne Woche. Und ich so, was war
das denn? Oh Gott, voll den netten random act of kindness.
Ja, total. Also das ist, und es ist wirklich nicht so schwer, aber es tut so krass gut, dass ich dann manchmal denke, in was für einer Welt lebe ich denn, dass mir bringt jemand den Einkaufskorb für mich weg, dass ich da schon denke so, oh Mann, wie nett.
Netteste Mensch der Welt.
Ist es wirklich nur ein Einkaufskorb?
Ich hatte auch neulich eine Situation, da bin ich spazieren gewesen und vor mir war ein Vater, der hatte ein Kind auf dem Arm und ein anderes Kind an der Hand. Das Kind an der Hand ist mit so einem Tretroller gefahren, so ein kleines Kind, ne, musste sich auch so bücken. Und das andere Kind hatte der auf dem Arm und es hat irgendwie geschrien oder war irgendwie traurig, weiß ich nicht, ob es geweint hat oder so. Und das hatte so Gummistiefel an und dann ist ein Gummistiefel runtergefallen auf den Boden. Und das andere Kind ist schon so weitergefahren und der hat es aber an der Hand gehabt und war so gezerrt zwischen Gummistiefel aufheben und das andere Kind festhalten, das gerade wegfährt. Und dann bin ich hingegangen und wollte den Gummistiefel aufheben und dann sagte so, nee, passt schon, Sie müssen das nicht machen, passt schon, so ganz. Und ich so, aber ich kann das doch machen und habe es aufgehoben und ihm gegeben und dann so, ja, danke, wirklich. Und ich dachte so, was war das für eine komische Situation, ja, krass, weil offensichtlich hat er meine Hilfe gebraucht. Das wäre mega der Aufwand für den gewesen, jetzt sich da dieses Kind am Arm da sich zu bücken und das irgendwie aufzuheben oder sein anderes Kind vielleicht anzuschreien oder so, dass der jetzt endlich aufhören soll, so rumzuziehen und so. Und ich habe nichts in der Hand, ich stehe direkt daneben und heb ihm das auf und er war so eigentlich, das hat sich so angefühlt, wie als hätte der das nicht verdient, dass ich das mache. Und ich dachte so, es hat sich ganz seltsam angefühlt, dieser Moment, dass man Leuten hilft und dass Leute Hilfe annehmen, weil es ist wirklich eine absolute Kleinigkeit, einen Gummistiefel aufzuheben, ist ja kein Problem. Aber das ist so, man ist so weiß ich nicht, mir fällt kein Wort dafür ein, so verbogen irgendwie in seinem sozialen Miteinander, dass das seltsam ist, wenn man das macht.
Ich glaube auch, dass wir viel Angst voreinander haben im Moment.
Ja.
Das ist irgendwie.
Ich hatte eine Maske an.
Das finde ich irgendwie auch komisch. Ja.
Ja, war auf jeden Fall komisch.
Ja. Also Lisa hat mir das auch erzählt von bei IKEA, weil als Angestellte so du, mit dir wird jetzt auch nicht so freundlich umgegangen einfach, sondern du bist halt Dienstleister, so ey, wo finde ich das, ey, wo finde ich das, warum habt ihr das nicht mehr und sowas. Kann man sich auch mal selbst hinterfragen, wenn man in einem Laden ist, wie man mit den Angestellten umgeht. Das sind tatsächlich ganz normale Menschen, muss man sich einfach auch mal wieder ins Bewusstsein führen. Die können auch nichts dafür, wenn man einen stressigen Tag hat. Naja, auf jeden Fall war da ein Vater mit Kinderwagen und auch mit Kind und stand halt im Mittelgang und Lisa musste mit einer Palette da halt durch oder so. Und hat dann auch so gefragt, so, Entschuldigung, könnte ich hier mal vorbei? Und der Vater guckt so, ach so, ja, aber selbstverständlich, das ist doch gar kein Problem. Einen Moment, ich gehe kurz zur Seite. Komm, nimmt dann noch sein Kind mit und Lisa stand auch so, wow, weil sie sich innerlich schon auf so ein, jetzt, ja gut, dann mache ich jetzt hier mal den Weg frei. Eigentlich bin ich hier der Kunde sozusagen eingestellt hatte. Und ist dann halt so, nee klar, selbstverständlich. Also sie auch gemeint, sie hätte fast heulen können, weil das so überraschend freundlich war. Und ich denke so, eigentlich ist es doch normal. Aber eigentlich ist es doch sollte es doch normal sein, dass man aufeinander Acht gibt.
Ja.
So und das ist doch, naja.
Vielleicht können wir.
Das Positive ist ja, wir können durch normale Freundlichkeit Menschen unfassbar gut tun. Das kann man sich auch mal mitnehmen.
Ja, vielleicht kann man sich das so als Aufgabe für die nächste Zeit irgendwie nehmen, dass man so random acts of kindness, also dass man mal ein bisschen netter ist, als man eigentlich vielleicht denkt. So. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, eine, mit der ich auch gestern gezoomt habe, die bestellt immer bei dem gleichen Sushi-Lieferanten Sushi. Und einmal war ich bei ihr und dann wollten wir auch Sushi bestellen. Und dann hat sie halt extra Trinkgeld gegeben, über Kreditkarte zusätzlich noch bezahlt, weil es ihr so wichtig war, da Trinkgeld zu geben, ne? Obwohl das ja eigentlich noch so ein zusätzlicher Aufwand ist, ne? Dann zu sagen, ach nee, ich will aber dem noch Trinkgeld geben. Und dann haben wir da angerufen, weil wir gesehen haben, dass das so relativ spät kommt und ich aber Zeitdruck hatte. Und dann hat sie da angerufen und hat so super nett mit denen geredet und gesagt, ja, hallo, es tut mir da leid, dass ich sie jetzt in ihren Abläufen auch störe. Ich wollte mal fragen, weil meine Freundin, die hat nicht so lange Zeit, ob das irgendwie möglich wäre, da so auch ein bisschen früher zu kommen oder passt das gar nicht für sie oder ich wollte einfach nur mal gefragt haben, so, ne? Und die waren dann auch so super nett und haben dann gesagt, ja, na klar, und sie sind ja auch immer hier mit Trinkgeld und so, das ist auf jeden Fall, wir versuchen das möglich zu machen und so. Und dann hat sie sich richtig krass bedankt und der hat sich auch richtig krass bedankt und das war so, ich glaube, dass der sich richtig gewertschätzt gefühlt hat durch sie. Und sie hat sich auch gewertschätzt gefühlt durch den Verkäufer da, weil er halt so ihre Bedürfnisse halt wahrnehmen konnte und sie halt einfach nur, dass sie nett ist irgendwie, da halt natürlich auch was zurückbekommt, obwohl das ja nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern die ist halt einfach immer nett zu denen. Und da habe ich mir gedacht, so krass, da kann ich richtig was von der lernen, diese nicht so eine Berliner Kaltschnäuzigkeit gegenüber Leuten zu haben, die mir Essen bringen oder so, sondern dass man da einfach nochmal einen Ticken netter ist, als man es vielleicht gerade erwartet, weil das vielleicht den Menschen richtig gut tut. Ja.
Ja, total.
Das ist auf jeden Fall schön.
Ich finde, das ist mir auch so aufgefallen, dass ich in Japan war, dass das natürlich auch ganz viel einfach vorgegeben und synchronisiert und also für die, oder beziehungsweise für uns Deutsche könnte man dann immer sagen, so ja, aber vielleicht ist die Freundlichkeit auch gar nicht ernst gemeint, weil die kennen mich ja gar nicht und dann ist es ja vielleicht auch unehrlich. Dann denke ich so, ja, ist doch egal, wenn dir jemand, ohne dich zu kennen, freundlich entgegentritt, tut es dir doch gut.
Ja.
Also es ist auch egal, ob der dich jetzt kennt oder nicht oder ob er halt einfach nur freundlich Hallo und Tschüss sagt und schön, dass sie da waren. Aber dass es da total wichtig ist, jeden Kunden, der reinkommt, wahrzunehmen. Also du kommst in ein Geschäft und alle Angestellten sagen dir halt Hallo.
Hallo, guten Tag.
So, genau. Und du denkst erstmal so, wow,
okay.
Hi, ich verstehe hier eh nicht, was ich hier kaufen will. Ich gucke einfach. Alright. So, und dann wird dem mal schön gelächelt und genickt und so weiter. Und dann waren wir auch in einem Restaurant. Auch da alle, wie heißt das denn, Waiter, Ober Kellner. Und Kellner. Das ist der korrekte Ausdruck. Kellner sind dann da, haben dann uns auch begrüßt. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und dann nach dem Essen sind wir gegangen. Und dann kam uns noch ein Kellner hinterher und meinte so, ey Leute, draußen ist echt kalt. Hier habt ihr Taschenwärme. Und hat die uns dann halt noch mitgegeben. Und du denkst so, dein Voll Ernst? Süß. Wow. So, also es ist wirklich so, wie aufmerksam. Also seid einfach sehr aufmerksam. Und das ist mir so krass hängen geblieben, dass ich dachte so, es ist doch eigentlich kein Act zu sagen, ich lächle jemanden zu, der reinkommt. Und nicht, oh mein Gott, dann stehe ich halt hier vor meinem Kiosk auf, dann hole ich dir halt dein scheiß Bier, das du jetzt haben willst. Komm, gib her und jetzt auch ciao. Ja. Ich gucke hier gerade meine Sendung.
Ich habe gestern einfach, war ich bei DM einkaufen und habe was gekauft und habe dann, also die hat mich auch die ganze Zeit irgendwie nicht angeguckt, diese Kassiererin. Die sagt, dreht sich so von mir weg und sagt so, ja, das macht dann so und so viel Euro bitte. Ich so, ja, ich würde gerne mit Karte bezahlen. Dann drückt sie halt auf ihren Knopf, damit ich das machen kann. Mhm. Und der nächste Move war dann halt der Kassenzettel. Den hat sie halt einfach hingeworfen. Und hat mir nicht mal einen schönen Tag gewünscht oder so. Normalerweise machen die das ja so automatisch. Ja. Und da dachte ich auch so, das ist Berlin, wa? Das ist Berlin, die Berliner Arschlochigkeit, ey. So, ich wünsche dir auch einen schönen Tag, so. Dein Job ist vielleicht anstrengend, aber ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag, so. Naja, aber es, ja, es ist halt so. Genug davon.
Genug. Seid nett. Lasst uns freundlich sein
zueinander. Lasst uns froh und freundlich sein. Heiter und von Herzen freuen.
Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, ob wir jetzt, wenn wir noch länger Maske tragen, ob wir dann auch irgendwann anfangen, mit asiatischen Emojis zu kommunizieren, die ja vor allem über die Augen lachen und nicht über den Mund wie westliche Emojis?
Interessanter Gedanke vielleicht. Also
weil das ist also, die asiatische Kultur läuft ja vor allem über die Augenpartie. Also darüber werden Emotionen gespiegelt und wir machen das vor allem über den Mund. Und jetzt sind wir ja mit Maske, also fangen auf einmal auch an zu versuchen, so deutsch umständlich mit Augen.
Das stimmt wirklich.
Zu lachen. Wir können ja nur mit Augen schimpfen. Jetzt müssen wir dann eine neue Sprache für unsere Augen lernen und so uns übermitteln. Genau. Also ihr seht gerade nicht, was Mimi für eine Grimasse macht.
Es war nett, eine nette Grimasse. Ich versuche mal. Also.
Entschuldigung, Grimasse ist zu negativ. Was für ein
Gesichtsausdruck.
Emoji. Gesichtsausdruck. Was ist denn los mit mir? Was für einen positiven Gesichtsausdruck sie hier gerade in die Kamera geworfen hat.
Ah, das finde ich eigentlich nett. Genau, finde ich eine nette Idee. Das ist ja wie so eine Fremdsprache, oder? Die man lernt, so eine körperliche Fremdsprache, positive Emotionen anders auszudrücken als durch ein Lächeln. Also nur mit dem Mund sozusagen. Das ist doch voll interessant.
Ja, ich glaube, das Jahr reicht nicht ganz, aber also wir fangen ja trotzdem schon damit an. Aber ich glaube, sobald die Maske weg ist, werden wir wieder zurückfallen, logischerweise.
In unsere grimmigen Gesichter.
Auch wieder lächeln kann und das schön findet. Und dann wird über die Augen nur noch getötet und mit dem Mund geliebt. Oh.
Oder beides gleichzeitig, dann ist es ein tötendes Lächeln.
Oder beides.
Apropos töten, ich habe so die geilste Geschichte der Welt auf Wikipedia gefunden.
Das ist auch ein Satz, der nur von mir kommen kann.
Apropos töten.
Ich habe die geilste Geschichte der Welt auf Wikipedia gefunden.
Ich bin ja ein Wikipedia-Nerd.
Der zufällige Artikel,
genau, der ist bei mir auch so lila markiert sogar tatsächlich. Und zwar, ich weiß nicht, du hast bestimmt, hörst du auch so Verbrechen-Podcasts, so Zeitverbrechen oder so? Nein. Ich höre das ganz gerne.
Ich höre nur Comedy.
Okay, ich höre auch gern Verbrechen-Podcasts.
Comedy und Theologie.
Theologie, ich bin voll gebildet. Ich bin auch voll.
Ich fand es eigentlich gerade mega langweilig. Ich fand das gar überhaupt nicht angeberisch. Ich dachte eher so wie, tatsächlich.
Ich bin langweilig.
Ja, ich inszeniere meine deutsche Ödnis.
Ah, bist du der Prototyp eines süddeutschen Bible-Belt-Menschen. Boah, gar nicht. Das war
null.
Gar nicht.
Hallo.
Ich habe nur versucht. Nee, war komplett so. Ist egal.
Nee. Ich bin sowas von weit weg von Schwaben, ey. No front gegen Schwaben, aber die Region, wo ich niemals hinziehen werde. Also, es war ein Front vielleicht. Aber nicht gegen die Schwaben, die ich kenne. Die sind eigentlich alle recht freundlich.
Ja, das stimmt. Schwaben sind schon. Kann man jetzt auch nicht alle sagen, aber viel.
Aber sind einfach anders als ich. Also, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass sie anders sind, aber ich würde da nicht hinziehen.
Das ist halt immer so regionale Unterschiede, wie so Kultur angeht. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um einen Mordfall, den ich erzählen will, weil ich ihn so todeswitzig finde. Hast gemerkt, todeswitzig. Und zwar erzähle ich das. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte von einem Mann namens Michael Malloy. Viele Leute, die schon mal bei mir zu Hause waren, in meiner komischen Todesfallphase, kennen auch die Geschichte schon, aber es ist so witzig. Das ist Michael Malloy, ist ein Mann, der ist 1873 in New York geboren und am 22. Februar 1933 gestorben. Das Besondere an ihm, der hat...
Oh, das ist aber gerade noch geschafft.
Gerade noch geschafft. Sehr.
Ja.
Und er hat... weitere Spitznamen, die mit seinem Todesfall zu tun haben, nämlich Mike the Durable, also Mike der Langlebige, oder Iron Mike, der eiserne Mike.
Iron Mike.
Ich sehe gerade, der ist gar nicht in New York geboren, aber ist nicht so wichtig. Und zwar ist
Hätte
er...
Hätte keiner nachgeprüft.
Ja, ist egal. Ist ein obdachloser irischer Wanderarbeiter gewesen. Obdachloser irischer Wanderarbeiter. Man könnte jetzt sagen, klischeehaft, aber natürlich war er Alkoholiker. Und der war früher Feuerwehrmann und ist dann halt durch die Wirtschaftskrise und auch durch diese ganze Zeit damals ziemlich abgestürzt, hat seine Familie verloren und so weiter, war dann eben obdachlos und Alkoholiker. Und er hat Bekanntheit dadurch erlangt, dass er mehrere Mordanschläge überlebt hat, die seine Freunde, eine Gruppe von Freunden, also nicht nur einer, sondern eine Gruppe von Freunden auf ihn ausgeübt haben. 5 Freunde von ihm. Und zwar ist er immer in eine Kneipe gegangen. Es gab immer so Flüsterkneipen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Das sind so kleine Kaschemmen irgendwie, so kleine Kneipen, wo halt Leute Tag und Nacht nur saufen, wo es halt super dunkel ist. So. Bei uns in Köpenick gibt es eine, die heißt Der Tröster und ich glaube, so ähnlich sah das da wahrscheinlich auch aus.
Falls ihr jetzt gerade Rettungswagen hört, das ist nicht bei euch, das ist bei mir.
Ja.
Kurzer Spoiler. Aber ist vielleicht auch Flüsterkneipe, hat das auch was damit mit der Prohibition zu tun, zu der Zeit? Dass sie halt illegal waren?
Das weiß ich gar nicht. Speakeasy ist der englische Name dafür. der Begriff. Ich weiß gar nicht, Speakeasy. Ob das zu der Prohibition
war. Ach so, war. Nee, dann, das klingt dann schon wieder anders. Ja. Okay, ja, egal. Auf jeden Fall war er in diesen Kneipen.
Er war in diesen Kneipen und er war halt ein schwerer Alkoholiker. Und die haben gedacht, naja, früher haben sich so viele Leute zu Tode gesoffen, die so Alkoholiker, die in diesen Flüsterkneipen abhingen. Es wird ja ein leichtes sein, dass dieser Typ sich auch zu Tode säuft. Und die haben dann einen Plan geschmiedet. Einer von denen hat bei einer Versicherung gearbeitet. Und da haben sie gedacht, ist doch voll die mega Idee, lass mal voll viel Geld auf eine Lebensversicherung auf den Dude abschließen.
Nein, auf ihre.
Und dann, wenn er quasi an einem Unfall sterben würde, würden die $3,500 bekommen. Das klingt wenig, aber früher waren es ungefähr 69.000 Euro umgerechnet. Aber
wie hinterfotzig,
Alter. Mega hinterfotzig. Alter. Haben sie sich zu fünf zusammengeschlossen in der Flüsterkneipe. Der kam jeden Tag rein, hat gesoffen, bis er halb ohnmächtig wurde und ist dann irgendwie rausgegangen, so, weil er war ja obdachlos, ne? So, da gab es dann halt diesen Barmann, Joseph Murphy. Der hat die Policen auf einen Nicholas Mallory, auf einen Floristen ausgestellt. Und der Begünstigte sollte der Bruder sein, also dieser Michael Malloy.
Aber kann man das einfach machen? Also
früher konnte man das, weil der eine Typ ja bei der Versicherung.
Ich schließe jetzt eine Lebensversicherung für Mimi ab.
Und dann töte ich sie.
Und dann töte ich sie und ich bin der Begünstigte. Das kommt, also, das glaube ich, kommt nie raus.
Ja, früher waren halt, also der hat bei der Versicherung gearbeitet, einer von denen, und deswegen ging das wohl.
Okay.
Und es gab zwischen 28 und 32 circa 780 Todesfälle durch Alkoholvergiftung, weil eben der Alkohol gepanscht war. Da gab es noch nicht so viele Überprüfungen, ob der Alkohol halt auch wirklich ausgegeben werden darf, sondern das war einfach schwer vergiftet. Und da sind viele Leute dran
geschoben. Beziehungsweise es gab halt nur Gepanschten wegen der Prohibition. Also ich glaube, das darf man einfach nicht. Von 1920 bis 1933 war halt Alkohol verboten in den USA. Das heißt, nur den. Ja.
Ah, okay.
Übrigens, ich habe das gerade noch gelesen, Speakeasy bzw. Blind Pig wurden während der Alkoholprohibition in den USA von 1920 bis 1933 illegale Kneipen bezeichnet, denen insbesondere hochprozentige Getränke ausgeschenkt wurden.
Ah, deswegen, okay. Dann ergibt das ja auch Sinn, dass das immer verpanscht war.
Auch diese goldene Zeit, wenn man so will, der Mafia in New York. Also die dann, hier Al Capone war ja vor allem Alkoholschmuggler.
Ja, deswegen kamen die wahrscheinlich auf so eine grandiose Idee, sowas zu machen. Und die dachten der fällt ja nicht auf, wenn der auch noch tot umfällt. So. Und da haben die halt an sich zusammengeschlossen, die Freunde, und haben gesagt, ja, okay, der Barbesitzer hat einen Kredit bekommen sozusagen und hat gesagt, oh, Malloy, mein guter Freund, du darfst einfach so viel trinken, wie du willst. Einen unbegrenzten Kredit quasi für einen Alkoholiker. So. Und irgendwann haben sie festgestellt, so, fuck, der trinkt echt wahnsinnig viel, aber der...
Das kriegen wir mit der Lebensversicherung gar nicht mehr rein.
Ja, das ist jetzt langsam zu teuer. Und der trank einfach sich nicht zu Tode, obwohl sie dachten, der müsste jetzt langsam mal sterben. Und dann war ging das nicht schnell genug. Und dann haben sie den Schnaps gegen Frostschutzmittel getauscht.
Ach du Scheiße, Alter.
Das war der erste Mordversuch. Sie haben es gegen Frostschutzmittel getauscht, aber Malloy hat es einfach getrunken, einfach so, bis er bewusstlos war. Und am nächsten Tag kam er einfach wieder zurück, um noch mehr zu trinken. Haben sie schon gedacht, so, okay, alles klar, er ist richtig krass, vielleicht müssen wir härtere Geschütze auffahren. Dann haben sie am nächsten Tag das Frostschutzmittel durch Terpentin ersetzt. Terpentin ist so ekelhaft, das riecht auch schon so super krass, aber der hat das einfach getrunken und er ist immer noch nicht gestorben. Der war wahrscheinlich so hart im Training, das hat ihm einfach nichts ausgemacht. Dann hat das auch nichts gebracht, das war der zweite mit Terpentin. Dann der dritte Mordversuch war, die haben Pferdeliniment reingeschüttet. Das hat auch
Was
noch
nicht...
Warte... Das ist salbenartige Mischungen, die zur Einreibung dienen und meist aus fetten Ölen mit reizenden oder aromatischen Stoffen hergestellt werden.
Yum.
Also es ist irgendwie scheinbar auch giftig ein Medikament wohl, also so ein Einreibeding. Und das hat auch nicht geklappt, wobei ich so denke, ja, Terpentin ist doch wahrscheinlich krasser als so eine Pferdesalbe.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber
jetzt auch gedacht.
Haben sie gedacht, naja, versuchen wir es mal so, wenn er schon
Wenn er von Terpentini stirbt, vielleicht von Kamillentee.
Ja, vielleicht ist das zu ihm gesund oder so. Und der vierte Mordversuch war dann Rattengift. Sie haben Rattengift.
Das klingt nach einem Mordversuch. Ja,
ja. So, das war dann Rattengift. So, Malloy lebte aber immer noch und er ist nach dem Ausschlafen seines Rausches jedes Mal wieder zurückgekommen in die Kneipe. Muss dir auch mal ganz kurz vorstellen, ja? Du bist so ein Typ, so ein Alkoholiker und du denkst, so in deiner Kneipe sind so deine Freunde, mit denen du so abhängst, deine Saufkumpanen und jeden Tag geben die dir irgendein komisches Getränk, wo du irgendwie mega ohnmächtig davon wirst. Und du kommst dann aber wieder und die freuen sich halt nicht, dich zu sehen, sondern die denken jedes Mal, fuck, das ist doch nicht wahr, der lebt immer noch. Und er so, hey, Leute.
Filmreif.
Eigentlich wirklich, ey.
Also, kennst du diese How I Met Your Mother-Folge, wo Ted immer wieder zurück in die, also wo er immer wieder ins Bett gebracht wird von irgendwem und dann 10 Minuten später unten wieder auftaucht? Nee. I'm back.
Ja, genauso ist er. I'm back. Hier, Freunde, I'm back. So, dann haben sie gedacht, okay, aber, alles klar, das waren jetzt, warte mal, wie viel waren es? 4 Mordversuche.
These, der wusste ganz genau, was die probieren und er wollte sterben, er hat es nur nicht hingekriegt.
Nee, also, pass auf, du wirst es später noch raus, das ist komplett irre. So, dann hat das nicht funktioniert, okay. Dann haben sie es mit rohen Austern versucht, die mit Methanol getränkt waren. Methanol ist super giftig, ist Alkohol, der giftig ist. Methanol-Austern. Weißt du, er denkt sich so, voll der obdachlose Alki, so, ja geil, meine Freunde geben mir Austern, wie bei den reichen Leuten, cool. Und dann stirbt er aber auch nicht davon. Und der hat, also einer von den Leuten hat mal jemanden sterben sehen, der eine in Whisky eingelegte Auster gegessen hatte. Und deswegen haben sie gedacht, sie probieren es mal damit. Das war dann der 5. Mordversuch. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie, und jetzt kommt das Krasseste, finde ich, oder eins der krassesten Sachen, der 6. Mordversuch war. Sie servierten ihm ein Sandwich mit verdorbenen Sardinen, versetzt mit Gift und Teppichnägeln. Also,
ich wollte gerade sagen, ich habe auch gedacht, gebt ihm doch einfach Scherben. So. Aber ja. Okay, da kommen die Teppichnägel. Okay,
da kommen Teppichnägel.
Auch auf die Idee gekommen. Ja.
Die sind garstig, die sind super spitz. Sardinen, verdorbene Sardinen, Gift und Teppichnägel. Und er hat das alles gegessen. Und ist nicht daran gestorben. Was ist er für ein Tier einfach? Es ist unglaublich.
Das ist wirklich so ein Urban Legend, ne?
Ja, deswegen, also der Name Mike Dedorable passt wirklich richtig gut. Und genau, und dann ging es weiter. Die Freunde waren ein bisschen frustriert natürlich, weil die dachten, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben schon so viel versucht. Es ist unwahrscheinlich, dass er stirbt an irgendwas, was er zu sich nimmt. Weder Gift noch Teppichnägel, noch vergiftete Sachen, Alkohol und so weiter. Deswegen wollten sie ihn erfrieren lassen. Sie haben dann in einer Nacht, als die Temperaturen unter minus 26 Grad, also das ist arschkalt, minus 26 Grad, ist er wieder ohnmächtig geworden, weil er so viel gesoffen hat. Danach haben sie ihn in einen Park gebracht, haben ihn dort in den Schnee geworfen, nackt, mit Wasser, 20 Liter Wasser überschüttet und da liegen lassen. So, bei minus 26 Grad jemand, der...
20? What?
Vor allem, man muss dazu wissen...
Das ist
wissen,
so übertrieben.
Es ist so übertrieben, so übertrieben. Und ein Alkoholiker kann auch schon bei 10 Grad Temperatur sterben, weil seine also seine Arterien und so geweitet sind, dass er halt viel Wärmeverlust hat. Deswegen, also... Schwerer Alkoholiker, in den Schnee geworfen, mit 20 Liter Wasser übergossen, nackt. Das sollte ihn eigentlich zu Tode bringen, aber am nächsten Tag kam er einfach völlig unbeeindruckt wieder und hat gesagt, I'm back, friends! Unglaublich.
Also haben sie danach dann aufgegeben oder haben sie ihn einfach erschossen?
Nein, die haben nicht aufgegeben, weil sie haben gedacht, okay, der Point of No Return ist spätestens bei dem Sandwich erreicht. Ja. Sie müssen das jetzt irgendwie schaffen. Und diese Gang hieß dann auch The Murder Trust. Und die haben dann gesagt, okay, wir müssen das irgendwie eine Stufe verschärfen. Wir müssen das drastisch verrohen. Und der eine von denen war Taxifahrer von dieser Gang. Und der hat dann einfach den mit seinem Taxi überfahren mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h. 72 km/h. Das Glück quasi für Malloy war aber, Er wurde
die haben es wirklich gewollt, ne? Die haben es so wirklich gewollt. Also da kannst du nicht mehr von Totschlag reden. Also das ist wirklich Mord. Das ist auch nicht mehr aus dem Affekt.
Ja, vor allem, die haben das ja erst noch versucht, wie ein Unfall auszusehen zu lassen, aber irgendwann ging das nicht mehr. Die wollten ihn einfach nur noch
irgendwann tot sehen. Irgendwann war es ihnen auch scheißegal, ne?
Jetzt. Er war komplett alles egal. Und er lag dann bewusstlos auf dem Bürgersteig und dann kamen zwei Polizisten vorbei. Die haben ihn gefunden. Der Typ war verletzt natürlich, aber er hatte halt nur so ein paar Knochenbrüche. Das war alles quasi nicht mal so tragisch. Der hat immer noch überlebt. Der hat diesmal ein paar Knochenbrüche gehabt, war dann im Krankenhaus für 3 Wochen und dann kam er danach wieder in die Kneipe mit Gipsarm und so. Aber als sie halt 3 Wochen weg war, also als er 3 Wochen weg war, haben die gedacht, oh, jetzt haben wir es endlich geschafft, er ist tot, weil sie ihn nicht mehr gesehen haben 3 Wochen lang. Und er ist ja sonst jeden Tag in die Kneipe gekommen.
Ja.
Ja. Und da haben sie dann gedacht, sie wollten eben die Police einlösen, die Versicherungspolice, aber das konnten sie nicht, weil keine Todesmeldung vorlag. Und dann haben sie gedacht, ist das sein Scheiß Ernst, dass er immer noch lebt? Das ist nicht wahr. Und er ist dann nach seinem Krankenhausabend halt eben wieder in die Bar gekommen und dann haben sie den letzten Versuch gestartet. Dem finalen Mord an Michael Milloy.
Ja.
Michael Milloy. Am 22. Februar 1933 ist er mal wieder ohnmächtig am Tresen zusammengesackt, weil er so viel gesoffen hatte. Und dann brachten sie in das Zimmer von ihm, also sein, der hatte so eine Unterkunft in so einem Apartment oder ich weiß nicht genau, so ein Hostel oder so. Genau, und da haben sie ihn in sein Zimmer gebracht und damals gab es noch so Stadtgasanschlüsse.
Oh nein.
Die sind, das ist heute alles ein bisschen sicherer, aber damals war das quasi so leicht zugänglich in dem Raum. Und da haben sie ihm den Schlauch mit dem Stadtgasanschluss in den Mund gesteckt. Und ja, wow. Und dann drehten sie das Gas eben auf und da ist er dann innerhalb von einer Stunde gestorben. Das musst du dir aber auch mal ganz kurz überlegen. Es hat eine Stunde, 60 Minuten gedauert, bis der tot war, obwohl er Gas in seinem, also Stadtgas, das ist ja Methan oder so, also super tödlich eigentlich, das in seinem Mund drin hatte. Ja, und einer, genau, dann wurde er, ist er gestorben, tatsächlich. Und da gab es dann einen Dr. Frank Manuela, das war ein Freund von einem von dieser Mördergang und die haben ihm gesagt,
der natürlich keinen Mord feststellen konnte.
Der hat eine Lungenentzündung festgestellt, das ist klar, so hämisch.
Klar. Das ist aber auch kalt gewesen.
Oh, war ja auch kalt bei den minus 26 Grad im Schnee. Und eigentlich ist er an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben, aber sie haben eben Lungenentzündung reingeschrieben, damit, weil es musste ja sozusagen auch ein Unfall sein, an dem er stirbt.
Ja, ja, klar.
Und nicht Mord, natürlich, weil sonst kriegen die kein Geld. Und dann dachten sie, geil, jetzt sind wir am Ziel unserer Pläne. So, wir haben alles erreicht, was wir wollten, aber sie sind daran gescheitert, die Beute gerecht aufzuteilen.
Natürlich, klar.
Ja, genau. Und dann gab es halt
wie bei Kill the Boss.
Ja, wirklich. Und dann gab es halt ganz viele Gerüchte in all diesen Flüsterkneipen von Mike the Durable, dass er ermordet wurde von denen und die hatten aber ihre Verhältnisse noch nicht geklärt. Und das hat irgendwann auch die Polizei mitbekommen. Und die Polizei hat die Leiche exhumieren lassen und haben festgestellt, dass der eben an Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben ist und deswegen eben kriegen die kein Geld von der Police und es gab eine Autopsie und so. Ja, und das hat natürlich die ganzen 5 Leute da, die ihn ermordet haben, auf die Spur von denen geführt und dann wurden die eben inhaftiert und die wurden zum Tode verurteilt und dann war es das halt einfach.
Das war ein sogenannter Overkill.
Alter, schau mal, die wurden, oh, da steht, die wurden zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Und du denkst dir so, wow. Das hat sich wirklich gelohnt. Und ich wünschte so sehr, es gibt einen Film darüber. Es gibt verschiedene Songs von You Can't Kill Michael Milloy, gibt es. Dann gibt es Desire for Revenge, Mr. Irish Bastard.
Ah, Mr. Irish Bastard, ja.
Ja, dann gibt es ein Theaterstück mit dem Titel The Killing of Michael Milloy. Und also es ist wirklich unglaublich, Dieser Typ, wie oft der das überlebt hat, und dann ist er so tragisch irgendwie und banal an so einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung nach einer fucking Stunde gestorben. Also das, unglaublich, unglaubliche Geschichte.
Puh, danke fürs Erzählen, Mimi.
Voll gerne.
Ich glaube, da muss man am Ende jetzt auch gar nichts mehr draufsetzen. Also,
oh, stimmt, es hat voll lange gedauert, aber ey, das ist so eine lustige Geschichte, finde ich.
Ja, ich habe es auch genossen. Also das ist doch mal, das ist unser True Crime, den Mimi hier mit reinbringt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß damit. Also nehmt euch ein Beispiel an. Wie heißt er nochmal?
Mike Malloy oder Mike
genau,
DeDorable.
Genau, lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht fertig machen. Einfach mal durchhalten.
Kleiner
Tipp, nicht nachmachen. Das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Wir sind ja auch ein verantwortungsvoller Podcast. Macht das nicht nach, geht so nicht mit euren Freunden um, sondern seid überraschend freundlich.
Ja, und kommt immer wieder zurück in die Bar und sagt, hello friends, I'm back.
Genau, das ist. Sobald sie wieder offen haben, werden sie uns nicht mehr loswerden.
Yes. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne?
Macht's gut, ciao, ciao.